Ja, ich begrüße Sie zur nächsten Vorlesung von Bildung und Datenbanken und will damit beginnen, nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, was Sie ja im Prinzip schon wissen, dass Bildung ein Schlüsselausdruck ist in der kulturpolitischen Debatte, aber nicht nur in der kulturpolitischen Debatte, auch in der politischen Debatte. Zu diesem Zweck, um das kurz in Erinnerung zu rufen, habe ich Ihnen in der Literaturangabe zu der Vorlesung hier eine Kopie der Festrede der Frau Bildungsministerin eingespielt zur Gründungsfeier der pädagogischen Hochschulen, eine Festrede zu Bildung. Das ist ein schönes klassisches Genre, das ich auffordere zu kommentieren. Es hat ein Teilnehmer, Googleplex, wie Sie hier sehen, am 1. April präzise eine ganze Reihe von Anmerkungen an diese Festrede hier verfasst. Ich würde Sie, da wir jetzt mit der Einführung der Transkripte der Vorlesung in eine etwas neue und sonderbare Situation gekommen sind, dass nämlich die Transkripte von dem, was ich sage, zwar sachgetreu und fleißig hergestellt werden, aber die Debatte über das, was ich sage, die in früheren Jahren im Wiki sehr lebendig war, zum Teil eigentlich noch gar nicht richtig in Gang gekommen ist, bitten oder Sie darauf aufmerksam machen, dass man zum Beispiel anlässlich einer solchen Festrede die Bildungsthematik hier auch abgesehen von dem, was ich Ihnen in der Vorlesung vortrage, diskutieren kann. Das bringt für Sie auf jeden Fall mal den handfesten Effekt auch, dass wenn Sie hier teilnehmen an der Diskussion, an Bildungsdiskussion, dann weiß ich genauer, was Sie interessiert, worauf ich mich beziehen kann, dann kann ich das, was ich Ihnen hier vortrage, auch entsprechend abstimmen. Der Grund, das habe ich, glaube ich, in der ersten Stunde gesagt schon, warum ich hier auch diese Festrede zur Verfügung gestellt habe, ist, dass auf überraschende Art und Weise die Aussagen der Frau Minister in die Wikipedia, in Bildungsartikel in der deutschen Wikipedia Eingang gefunden haben. Sie finden, nicht nur finden Sie es dort zitiert, sondern an prominenter Stelle ganz am Anfang wird diese ministerielle Autorität angesprochen und angenommen, dass ich bin ja, wie Sie vermutlich vermuten, ein starker Anhänger der Wikipedia, aber das geht doch ein bisschen weit. Vielleicht, dass wir im Laufe der Entwicklung hier auch tätig werden können. Das stoße ich aber nur mal so an als Bemerkung. Die zweite, also Sie finden das hier unter Literatur auf der Seite. Die zweite Bemerkung, die ich über dieses Reizwort, wenn man so sagen will, Bildung Ihnen doch vortragen möchte, geht zurück auf eine Erfahrung von gestern Nachmittag. Ich habe wiederum in der ersten Stunde Ihnen die kleine Episode erzählt in der vorletzten Sitzung des Akademischen Senats der Universität Wien, als die Türe aufging und die Studierenden, also nicht die Studierenden, sondern eine Gruppe von Studierenden mit einem quasi Sarg und einer Trauermusik einmarschiert sind und ein großes Transparent getragen haben. Wir trauern um die freie Bildung. Das hat sich gestern am Nachmittag mit einer kleinen Variante wiederholt oder einer nicht so kleinen Variante. Das war nicht der Senatssaal, sondern das war hier das neue Institutsgebäude, als eine größere Gruppe von Studierenden, diesmal nicht mit einem Sarg, sondern mit Trillerpfeifen und anderem Lärmgerät durch die Gänge gezogen sind und aufgefordert haben zu einer institutsübergreifenden Hörerinnenvollversammlung. Ich teile vielleicht diese Einladung gleich mit. Termin und Ort sind noch nicht sind auf diesem Zettel noch nicht drauf. Die Adresse, wo Sie Termin und Ort finden, ist http://povi-protest, also Politikwissenschaft-Protest, povi-protest. Und dann wordpress.com. Das wird wahrscheinlich noch ausgetüftelt, wo das sein soll. Also so etwas ist sicherlich interessant und im Interesse. Was aber mein Auge angezogen hat, attrahiert hat, ist ein besonderer Slogan, der da mitgetragen worden ist und der eine Korrespondenz ist im gewissen Sinn zu dem Wir trauern um die freie Bildung. Und dieser Slogan war Bildung für alle und zwar umsonst. Das wäre eine Sache, über die man jetzt auch relativ lange reden könnte und eine Glosse schreiben könnte. Wenn ich eine Glosse darüber schriebe, dann würde ein zentraler Punkt der Glosse vermutlich sein, dass das Wort umsonst eine eigentümliche Doppeldeutigkeit hat, die vielleicht auch damit zusammenhängt, dass etwas, was umsonst ist, nichts wert ist. Und man könnte an dieser Stelle die ganze Ideologie natürlich, die hinter dem Bildungsgedanken steht, auch sehr, sehr schön explizieren. Ich habe mich sozusagen jetzt schon so vorgewagt zu sagen, wie hängt das mit umsonst und nichts wert zusammen. Ich halte das natürlich auch für eine ganz starke Ideologie. Die vergangene Vorlesung von mir über Open-Source-Philosophie war ganz zentral davon gekennzeichnet, dass ich versucht habe zu sagen, dass so ein öffentliches Vorurteil wie, wenn es nichts kostet, dann kann es auch nichts wert sein, an ausgesprochen, also hervorragender Stelle falsifiziert worden ist durch die Open-Source-Bewegung. Es ist möglich, gemeinsam zu arbeiten und Inhalte herzustellen, die also im traditionellen Sinn, im normalen Kostensystem tatsächlich keinen Aufwand bedeuten und die höchst qualitativ wertvoll sind. Das ist in jedem Fall möglich. Und auf der Schlagwortebene ist also das Eintreten dafür, dass eine nicht kostenpflichtige Bildung eine Form von Kreativität und von Entfaltung für Menschen in Aussicht stellt, die man festhalten sollte, auf jeden Fall mal ist ganz was Wichtiges. Was mit diesem Schlagwort allerdings quasi verdeckt wird, Schlagworte haben nun mal diese Funktion, dass hier etwas hervorgehoben wird und etwas anderes in den Hintergrund gedrängt wird, ist, dass weder bei Open Source noch im Zusammenhang mit Bildung die Anstrengung, die dahinter steckt, sachlich, inhaltlich wichtige, respektable Resultate zu bringen, dass diese Anstrengung nicht nur in Geld gemessen werden kann, dass das komplexere Verhältnisse sind. Nehmen Sie es bei der Open-Source-Bewegung, dass Sie eine ganz bestimmte historische Konstellation brauchen von Netzwerkgesellschaft, von Computertechnologie, von Kommunikationsmustern, von Leuten, die aus Freude und aus Begeisterung und aus Überzeugung arbeiten, das alles ist nicht gratis. Es kommt sozusagen nicht vom Himmel. Das ist einfach nichts, womit man rechnen könnte, wo man sagen könnte, okay, das nehmen wir also alles hin, ist selbstverständlich. Warum nicht überall? Das ist nicht so. Die ganz bestimmten historisch-sozialen Bedingungen, unter denen Open Source entsteht, sind gestopft, voll gestopft mit Voraussetzungen, die man nicht selbstverständlich hat und für die man auch arbeiten muss, würde ich sagen, wenn auch nicht im Sinn des Arbeitens der Lohnarbeit. Und die Schlussfolgerungen auf den Bildungsbegriff spare ich mir jetzt zu explizieren. Ich bin aber sehr gern bereit, ich habe es schon ein, zweimal provoziert, Die Bildungsdebatte, ich bin nicht sicher, was Sie damit anfangen können. Vielleicht ist das ja auch etwas, was für Sie an dieser Stelle nicht mehr so entscheidend ist. Ich würde gerne mehr hören davon von Ihnen und würde dann, wenn jetzt dazu keine Bemerkungen sind, weitermachen mit dem, was ich in der Vorlesung letztes Mal schon begonnen habe, nämlich mit dem Unterkapitel Platon für Aufsteiger. Und was ich Ihnen heute als Platon-Lektüre vorlege, kann ich, glaube ich, ohne Übertreibung ankündigen als ein Kommentar, als eine Darstellung von Gedanken, die zu den unerlässlichsten Zentralgedanken, den Grundpfeilern der Philosophie seit 2500 Jahren gehört. Also eine gedankliche Prägung, die sich unglaublich ausgewirkt hat und die Philosophie, wie wir sie durch alle diese Jahrhunderte kennen, wie sie uns überliefert ist, maßgeblich geprägt hat, von der wir noch immer geprägt sind. Und wenn man das mal dargestellt und verstanden hat, wieso auf diese Art und Weise die Grundgestalt der Philosophie zustande gekommen ist. Ich rede jetzt immer von der Philosophie. Es gibt innerhalb der genannten Zeitabschnitte gibt es Ansätze, philosophische Ansätze, die nicht da reinfallen. Aber die Plakativität und die Schulbildungskraft der hier zu verhandelnden Gedanken ist sozusagen massivst. Also es gibt Österreicherinnen und Österreicher, die nicht Deutsch sprechen. Es gibt Österreicherinnen und Österreicher, die keine weiße Hautfarbe haben. Und das vermehrt sich natürlich. Es gibt Österreicherinnen und Österreicher, die nicht Skifahren können, die Mozart nicht ausstehen können, etc. Aber wenn Sie die Typologie des österreichischen Anführungszeichen Wesens schreiben wollen, werden sie nicht auskommen ohne diese prägenden Bestandteile, was sozusagen die genannten Ausnahmen, die könnten sich im Prinzip über die Welt verteilen. Das wird also eine Person mit einer Staatsbürgerschaft aus Senegal, die schwarz ist und nicht Deutsch kann, aber die österreichische eine Staatsbürgerschaft aus Österreich, die aus Senegal stammt, aber und nicht Deutsch spricht, das ist nicht wirklich ein gutes Argument dafür, warum man auf der Welt Österreich definieren sollte, warum es irgendwas Wichtiges in Österreich zu suchen gibt. Das kann verteilt werden, wo immerhin. Das heißt, um so eine Kategorie wie Österreich zu haben, braucht man Typologisierungen, braucht man Abstraktionen und das wollte ich nur in Erinnerung rufen Verteidigung angesichts dessen, dass ich jetzt hier öfters von Grundzügen der Philosophie rede und zunächst mal absehe von alternativen Ansätzen. Ihnen diese Begriffsbildung vor Augen zu führen, habe ich aus dem fünften Buch der Politeia von Platon, beginnend mit der Nummer 474. Das ist eine in allen Büchern gemeinsame Standardnotation der Politeia, habe ich Ihnen ein paar Textabschnitte aufgelistet und ich habe damit begonnen schon das vergangene Mal Ihnen zu sagen, woher die platonische Argumentation kommt und welche Absichten sie hat. Ich sollte vielleicht sozusagen illustrativ dazu sagen, dass das Ziel, worauf das hinausläuft, das folgende ist: Es soll begründet werden, warum und inwiefern ein ideal konstituierter Staat von Philosophinnen beherrscht wird, warum die Machtposition die Philosophinnen sind. Die provokante Wendung dieses Philosophinnen sind an der Spitze des Staates, haben wir gestern im Platon-Seminar sozusagen mit einem Hinweis auf die Tierwelt ein bisschen plastisch gemacht, den ich Ihnen da so mitteile, als Gedächtnishilfe sozusagen, um den Faktor reinzubringen. Wenn man, wie es in früheren Jahrhunderten gerne gemacht worden ist, sozusagen die Tierwelt als ein Abbild der Menschenwelt nimmt, könnte man sagen, was ist und Platon selber die Polizei, die Wächterfunktion im Staat mit Hunden vergleicht. Das sind sozusagen die Hunde, die die Herde bewachen. Kann man sich fragen, okay, und welches Tier würde einem in den Sinn kommen als Herrscherfigur eines solchen Staates? Und wenn ich das jetzt hier abfrage, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass viele sagen würden, ein Löwe natürlich. Ja. Löwin ist die Herrscherin des Staates, ein Löwe. Wäre das, und die Besonderheit des platonischen Staates besteht darin, dass er sagt, nein, kein Löwe, sondern eine Eule. Also das der Inbegriff der Weisheit und nicht des Löwen, der Inbegriff des von Brain and not Brawn, sagt man auf Englisch, also Hirn und nicht Muskeln gehört da vorne hin. Darauf soll das Ganze hingehen, das wird deduziert durch diesen Zusammenhang und die Deduktion beginnt mit etwas, was ich eben auch schon vorgestellt habe, mit zwei Basisvoraussetzungen. Das eine ist, es gibt im Menschen eine gewisse Triebstruktur, ein Begehren, eine Wunscherfüllungstendenz, einen Ehrgeiz, etwas haben wollen, das muss ich wohl nicht weiter erklären, Essen haben wollen, Anerkennung haben wollen, Erfolg haben wollen, was immer, aber nicht nur das, sondern zum Beispiel Weinliebhaber zu sein oder Formel-1-Liebhaberin zu sein oder Knaben gerne zu haben im griechischen Zusammenhang. Und dann gibt es als zweites, das ist ebenfalls eine Voraussetzung für den Platon, die an der Stelle schon ziemlich wichtig ist, die Beobachtung, dass man in diesen Trieben, Begierden, Leidenschaften nicht einfach nur verstreut ist, in dem Sinn, dass man sagt, also heute interessiere ich mich für Wein und morgen interessiere ich mich für Briefmarken und übermorgen interessiere ich mich für die Tulpenzucht, sondern wenn man wirklicher Liebhaber ist, dann prägt es das ganze Leben, dann geht man aufs Ganze, dann beschäftigt man sich mit jeder Form davon. Also Briefmarkenliebhaberin, die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht einfach nur sich interessiert für Briefmarken aus Senegal, wenn wir schon dabei sind, sondern auch aus anderen Ländern für den ganzen Zusammenhang. Das ist die Charakteristik von Liebhaber. Liebhaberschaft, von Triebstruktur, an die Platon anknüpft. Man kann natürlich hier schon sagen, warum ist das so? Kann das nicht anders sein? Kann man es nicht anders organisieren? Aber das nehme ich mal als gegeben hin, dass das die Voraussetzung ist, mit der er argumentiert. Dann ist der nächste Schritt, den ich auch bereits expliziert habe, Der nächste Schritt ist der, zu sagen, okay, wenn wir diese Form von Streben, von menschlichem Streben haben, dann könnte man so, wie man Wein anstrebt und Expertin für Wein ist, könnte man sagen, okay, dann gibt es die andere Untergruppe, gibt es die Leute, die sind Expertinnen für Klugheit, für Weisheit, für Sophrosyne. Sophrosyne ist, ist sozusagen die Besonnenheit für Wissen, sagen wir mal so. Diese Freunde der Weisheit, Philos und Sophia ist die Weisheit, wie Sie wissen. Der Freund der Weisheit ist so wie der Freund der, der Knaben oder der Freund des Weines, ebenso eine Begehrensgestalt, können wir sagen. Das sind die Leute, die interessiert es einfach, die, für die ist nicht so wichtig, dass das gut auf dem Gaumen schmeckt, sondern für die ist wichtig, dass sie klug sind, dass sie Einsicht haben. Sind eben unterschiedliche Triebstrukturen, wenn sie so wollen. Die einen hören lieber Musik und die anderen schauen sich lieber Bilder an. Die einen gehen lieber ins Schwimmbad und die anderen gehen lieber in die Bibliothek. So kann man es mal ansetzen und anfangen. Beginnt quasi harmlos, beginnt auf dieser Ebene von Gleichverteilung. Die Schwierigkeit, die sich an der Stelle ergibt, die führt uns jetzt, schon etwas näher in die Story, die ich Ihnen erzählen möchte, weil nämlich der Diskussionsverlauf jetzt so ist, dass an dieser Stelle eine zusätzliche Forderung auftritt und Platon mit einem extra Problem kommt. Und zwar, also sagt er, Glaukon sagt hier, du wirst viele und wunderliche Leute dieser Art bekommen, für die Freunde der Weisheit jetzt. Viele und wunderliche Leute dieser Art bekommen, denn die Schaulustigen alle scheinen mir von dieser Art zu sein, sofern sie am Kennenlernen Freude haben, und die Hörlustigen nehmen sich, unter die Freunde der Weisheit gerechnet, höchst wunderlich aus, sofern sie zwar zu wissenschaftlichen Gesprächen und derartigen Beschäftigungen von selbst nicht wohl Lust hätten zu kommen, dagegen, als hätten sie ihre Ohren verdungen, alle Chorgesänge zu hören, bei den Dionysos-Festen herumlaufen und weder bei den städtischen noch bei den ländlichen fehlen. Das ist sozusagen, das sind jetzt, das ist sozusagen das Publikum. Also, wenn wir es beim Wein nehmen, wäre das ein Argument von, naja, die Aderbeis sind das, nicht? Es gibt in Krems vermutlich, glaube ich, eine Weinmesse, nicht? Oder an vielen Stellen gibt es Weinmessen, und da gibt es Leute, die haben Interesse für Wein, verstehen aber in Wirklichkeit überhaupt nichts davon. Die gehen nur dorthin, weil dort die Weinmesse ist. Und wenn die Weinmesse in St. Pölten ist, dann gehen sie dorthin. Das sind sozusagen Liebhaber, Liebhaberinnen von Wein, die sie aber nicht auskennen. Interessanterweise wird das im Zusammenhang mit Wein und im Zusammenhang mit Knaben nicht genannt, aber im Zusammenhang mit dem Streben nach Weisheit tritt dieses Problem auf, dass man das Aderbei-Problem nennen könnte. Für Platon die Schaulustigen, diejenigen, die gerne es gibt es natürlich auch, Sie kennen das alle, die gerne wissen, was und darüber reden und ein bisschen informiert sind darüber, was gerade neu erschienen ist. Was ist das Spannende, was ist das Neue, wovon spricht man denn jetzt eigentlich in den wissenschaftlichen Kreisen, in der Philosophie? Und die auch die Namen dieser entsprechenden Leute kennen und reproduzieren können, die gescheit ausschauen wollen, die aber per Definition eben daneben, in einem gewissen Sinn A dabei sind, Schaulustige und nicht die, nicht den Zug auf Weisheit haben. Also die Beobachtung, die hier gemacht wird, ist die, dass wenn man diese Begehrensstruktur voraussetzt, man noch nicht geantwortet hat darauf, ob es auch Prüfmechanismen gibt, Überprüfungsmechanismen gibt und wie, worin diese Überprüfungsmechanismen bestehen, dass das, worauf die Leute sagen, dass sie ausgerichtet sind, auch wirklich das ist, was qualifiziert ist. Ein Terminus, der mich in meinem hochschulpolitischen Geschäft zunehmend weit mehr beschäftigt und stört, ist der wunderschöne Ausdruck Qualitätsmanagement. Ein Qualitätsmanagement im Streben nach Weisheit, genauso wie ein Qualitätsmanagement in der Weinproduktion und nicht nur in der Weinproduktion, sondern in der Befähigung, von sich sagen zu können, dass man etwas von Wein versteht. Also es gibt natürlich die Laien, es kann jeder daherkommen und sagen, er versteht was davon, aber was sind die Kriterien dafür, dass man jemandem glauben kann, dass sie jetzt den guten Wein empfiehlt, etwas vom Wein versteht? Welche Kriterien werden an dieser Stelle für die Suche nach Weisheit eingesetzt? Was unterscheidet die Philosophinnen von den Neugierigen? Hier setzt die Totalisierung ein. Philosophinnen streben schlicht und einfach nach der Einsicht. Ich will nicht irgendeine Antwort, ich will die Antwort. Die Einsicht ist es zu unterscheiden von, zunächst einmal, man könnte sagen, Philosophinnen streben nach Einsicht. Philosophinnen streben danach, im Bereich des Wissens Erfahrungen zu machen, ausgewiesen zu sein. Die Frage, die ich jetzt aufgeworfen habe, ist, wenn dieses Wissen, nach dem da gestrebt wird, ein ausgesprochen divergentes Wissen ist, das Wissen um Modelleisenbahnen, das Wissen darüber, wie man einen Automaten austrickst, das Wissen darüber, welche Gesetze jetzt in der Weltwirtschaft herrschen. Alle diese unterschiedlichen Wissensformen sind nicht genug, um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich, was ist das qualifizierte Wissen, um das es da geht. Und also schlagwortartig jetzt gesagt, terminologisch gesagt, die Frage, die der Platon aufwirft, ist der Unterschied zwischen den Schaulustigen, den Adabeis und denen, die echt eine Ahnung haben von dem, worum es da geht. Und die Waren, und das Ganze jetzt statt mit dem mit Wein zu artikulieren, sondern mit dem Themenfeld des Wissens zu artikulieren, das sind nicht diejenigen, die danach auf die verschiedenen Kongresse fahren und zu den verschiedenen Versammlungen gehen, um dort was zu hören, was Leute ihnen sagen, sondern das sind die nach der Wahrheit suchen. So ähnlich wie nach dem guten Wein suchen, die nicht sich motivieren lassen, dadurch, dass ihnen interessante, neue, erkenntnisverbundene Informationen gegeben werden, sondern die nach dem suchen, nach der Wahrheit suchen. Das ist zunächst einmal jetzt eine sprachliche Einführung, ein sprachlicher Trick. Sie sehen in der Art und Weise, wie ich Ihnen das darstelle, dass es im Hintergrund dieses Qualitätsproblem gibt, diese Art von Unterschied zwischen Daherkommen und eine Sache ernsthaft verfolgen, und dass die sprachliche Art und Weise, wie das umgesetzt wird beim Platon, der Unterschied zwischen Vielfältigkeit und Singular, Pluralität und Singular ist, zwischen wahren zwischen Informationen, wenn Sie so wollen, die Wolke von Informationen und dem, was in der Wolke von Informationen Das ist, worum es geht, was klassischerweise ausgesprochen wird in auf der einen Seite verschiedenste Meinungen, verschiedenste Stellungnahmen, Statements. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor einem Fernsehapparat und haben die Fernbedienung in der Hand und können innerhalb von 2 Minuten 25 Statements über die unterschiedlichsten, nehmen wir dieselbe Sache, können 25 Statements über die, oder sagen wir, 25 ist ein bisschen viel, aber mit großer Leichtigkeit können Sie 5 Statements über den G20-Gipfel sich sofort präsentieren lassen. Und wenn Sie jetzt eine Philosophin sind, dann fragen Sie, wovon sprechen die eigentlich? Was stimmt von dem, was Sie sagen? Was ist hinter diesen 20 oder 5 Statements. Sie wollen nicht einfach nur sehen, wie die Merkel und der Barack Obama und der Sarkozy und der George Brown vors Mikrofon treten und etwas über diese Ergebnisse sagen, sondern Sie wollen sich fragen, Sie fragen sich, was, worum geht's da? Wovon ist die Rede? Was ist richtig von dem, was Sie da sagen? Was soll ich akzeptieren? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie treten sozusagen von der einen Position, der Couch-Potato, des Thrills der neuen Nachrichtenwelt, in die andere Position zu sagen, ist ja ganz unterhaltsam oder weniger unterhaltsam, ärgerlich unterhaltsam wie immer, was einem da geboten wird an Infos und an Statements. Und sie treten rüber und sagen, also ich möchte aber wissen, worum es da geht. Und ich habe jetzt gesagt, was kann ich davon akzeptieren? Damit stellen sie einen anderen Typus von, sie stellen überhaupt eine Frage, also sie ergreifen einen anderen Typus von Verhaltensweisen, indem sie diese Art von Frage stellen. Und ein typisches, Sie können natürlich verschiedenste Fragen stellen, nicht? Wenn Sie diese 5 Statements sich ansehen, können Sie die Frage stellen, wer kommt besser rüber? Ja? Sie können die Frage stellen, warum ist da keine Frau dabei? Ist eine Frau dabei? Sehr gut. Stimmt das Verhältnis? Sowas Ähnliches. Und Sie können die Frage stellen, was davon kann ich akzeptieren? Und in dem Maße, in dem Sie fragen, was kann ich akzeptieren, das werden Sie vermutlich auch so sehen, ändert sich etwas von der Praxis, die Sie verbinden mit der Showwelt, die im Fernsehen zum Beispiel auf Sie zukommt. Und das ist eine Bewegung, die für Platon jetzt eben ganz entscheidend ist, die ich Ihnen in Alltagsterminologie dargestellt habe, die aber in philosophisch genauer Terminologie beim Platon eingeführt wird, als ein Unterschied zwischen der Vielfältigkeit der Eindrücke, denen Menschen unterliegen, und dem einen, diesem, ich habe schon gesagt, die Vernunft, dem einen. Da ist aber, und meine Unterüberschrift in dem Zusammenhang ist eben 1, 2, viele, die Terminologie, ich lese das, oder die sozusagen Darstellung, ich lese ihn kurz mal vor. Welche nennst du aber die Wahren, fragte er. Diejenigen, erwiderte ich, welche die Wahrheit zu schauen begierig sind. Das wäre schon recht, versetzte er, aber wie verstehst du das? Das spricht mir wirklich aus der Seele und ich möchte Sie ganz stark darauf hinweisen, dass Ihnen diese Frage auch unter den Nägeln brennen sollte und Sie sollten das sozusagen genauso sonderbar finden, wie das Ding hier dargestellt ist. Da gibt es jemanden, der sagt, es gibt Leute, die sind auf Wahrheit aus. Und darauf kann man als erstes nur sagen, kannst du mir bitte erklären, was das heißt, auf Wahrheit aus zu sein, die Erkenntnis anzustreben. Ich kann sozusagen etwas damit verbinden, dass mir jemand sagt, aber du kannst doch nicht einfach glauben,
was dir die Zulassungsbehörde sagt oder was dir die Frau Ministerin sagt. Du solltest doch das besser nochmal überprüfen, ob das auch stimmt. Diese Art von Behauptung und Überprüfung von Behauptung ist etwas, was man sozusagen mal kennt und womit man umgehen kann. Wenn jetzt jemand, das wäre etwas, ich hoffe, das ist Ihnen klar, nicht? Das kann man eben mit Modelleisenbahnen und Formel 1 und statistischen Behauptungen in jedem Fall nach bestimmten Regeln tun. Man kann überprüfen, ob etwas, was einem vorgesetzt wird, nach bestimmten Kriterien auch plausibel, überzeugend oder sowas ist. Wenn aber jemand sagt, ich will jetzt von einer bestimmten Menge von Leuten reden, von einem ganz bestimmten Typus von Menschen, das sind nicht die Menschen, die sich zur Gewohnheit gemacht haben, Behauptungen nachzuprüfen, abzuchecken. Ja? Also es sind keine Rechnungsprüfer, Bilanzprüfer von Wahrheitsbehauptungen. Wie viel von dem, was eine Politikerin gesagt hat, ist wahr und das dann jeweils mitschreiben und abhaken oder nicht, sondern das sind die Leute, die eben nach der Wahrheit streben. Und wenn jemand Ihnen so etwas sagt, nochmal, haben Sie recht zu sagen, wie verstehst du das? Und die Antwort von Platon, er weiß schon, dass das eine Zumutung ist, keineswegs leicht für einen anderen war meine Antwort, aber du wirst mir, glaube ich, Folgendes zugeben. Also er ist unter Begründungszwang, er muss erklären, was er meint damit, wenn es geht um die Wahrheit. Und was er jetzt macht, gehört nun eben zu den grundlegenden Weichenstellungen, von denen ich gesprochen habe. Er erklärt das nicht sofort, er macht das mit einem kleinen Umweg. Er sagt, dass schön und hässlich, weil sie einander entgegengesetzt sind, zwei sind, natürlich. Und da sie zwei sind, so auch jedes von beiden eines, auch dies. Und vom Gerechten und Ungerechten, dem Guten und Schlechten und von allen Begriffen gilt dasselbe, dass jeder für sich eins ist, aber dadurch, dass er infolge der Mitteilung, dass jeder für sich eins ist. Punkt. Dabei unterbreche ich jetzt mal. Was kommt da rein als eine sozusagen gedankliche Bewegung, die erklären soll, was es heißt, nach Wahrheit auszusehen? Es kommt rein ein, ganz banal gesagt, ist ein Dualismus, eine antinomische Struktur. Er sagt, wenn wir darauf antworten sollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass in einem ausgesprochen allgemeinen und wesentlichen Sinn Sachen, die uns wichtig sind, in Paaren auftreten, gut und böse, schön und hässlich, wahr und unwahr, gerecht und nicht gerecht. Das sind Dualismen, mit denen wir operieren, und Sie sehen, dass der Hinweis auf diese Dualismen einen Schnellschuss oder einen Kurzschluss, wenn Sie so wollen, mit sich bringt, nämlich angesichts der Behauptung, das Wahre ist das Ziel, angesichts dieser Behauptung, das erklären zu wollen, macht einen Zwischenschritt. Die erste Opposition waren die vielen verschiedenen Sachen, die Schaulustigen, die alles Mögliche machen, und auf der anderen Seite das eine Ziel. Und er sagt jetzt, zwischen den beiden gibt es den Dualismus. Darum eins, zwei, viele. Es ist nicht so, dass man einfach sehen kann, es gibt das sich verstreuen in die Mannigfaltigkeit, und dann gibt es das eine, auf das man konzentriert und motiviert sein kann, sondern um zu erklären, wie man auf das eine sich konzentrieren kann, führt er diese Gegensatzpaare ein. Also das Wahre und das Unwahre. Es ist nicht so die vielen Wahrheiten und das eine Wahre, sondern es ist die Vielheit und dann das Wahre und Unwahre, das Gerechte und das Ungerechte. Und Und das die interessante Frage, die entscheidende, für mich also entscheidende Frage in dieser Konstruktion, ist jetzt die, warum kommt er zu dieser Form von Dualität? Wo kommt denn das her? Was ist die Basis dafür, für diese Strategie, dass er hier dual denkt in dieser Explikation? Und die Antwort, die ich gebe, das ist eine Antwort, muss ich Ihnen sagen, das ist sozusagen nicht etwas, was Sie oft hören in Lehrbüchern oder sowas in der Philosophie, und das ist sozusagen ein bisschen eine spezifische Antwort, die ich gebe im Hinblick auf das Ziel dieser Vorlesung Bildung und Datenbanken. Sie werden sehen, wie es zusammenhängt, und noch sozusagen noch spezifischer, die ich gebe im Hinblick darauf, dass ich Platon und den Traktatus von Wittgenstein in direkte Verbindung miteinander bringen will. Die Antwort ist die, dass man dieses Phänomen der Dualität aus Sätzen kennt. Das ist die Charakteristik von Sätzen. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt sage, Sätze sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wahr oder falsch sein können, dann zitiere ich etwas, was jetzt nicht der Platon sagt, sondern was aus dem Wiener Kreis und aus der Wittgenstein, aus Frege und Wittgenstein kommt. Sprachäußerungen, die ja vielfältigster Art und Weise sein können. Ich kann fantasieren, ich kann plappern, ich kann assoziieren, ich kann Wordrap produzieren. Sprachäußerungen, unter den Sprachäußerungen, ich kann beten, unter den Sprachäußerungen, die wir alle kennen, die unzählig viele sind, gibt es einen Typus von Sprachäußerung, der im an der sprachanalytischen Philosophie im Wiener Kreis und in weiterer Folge als absolut zentral betrachtet worden ist. Und das sind diejenigen Sprachäußerungen, angesichts derer man in einen Bejahungs- oder Verneinungsstatus kommt. Also von der Art und also an der Stelle, wenn ich Sie frage, bitte, wie viel Uhr ist es? Und Sie sagen, es ist 10.30 Uhr, dann ist dieses, es ist 10.30 Uhr als Satz dadurch gekennzeichnet. Sie könnten auf die Frage, als Behauptungssatz sollte ich vielleicht sagen, Sie könnten auf die Frage, bitte, wie viel Uhr ist es, könnten Sie sagen, what time is it? Und dann haben Sie die Frage als Bitte um Übersetzung verstanden und nicht als Bitte um eine Behauptung. Aber wenn Sie sagen, es ist 10.30 Uhr, dann steckt in dieser Sprachhandlung drinnen die Konstruktion, dass Sie Worte produzieren, die vor dem Test stehen. Ist das richtig oder ist das falsch? Die sozusagen bestätigt werden können, wenn ein Zweiter eine Uhr ansieht und sagt, ja, stimmt, nein, stimmt nicht, dann sehen Sie, es ist zentral für diesen Satz, was ich haben möchte, ist eine Behauptung, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Das ist etwas, was aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts in die Philosophie zentral eingeführt worden ist. Und was ich Ihnen hier beim Platon vor Augen führen möchte, ist, dass im Prinzip dieselbe Auffassung auch dort schon vorhanden ist. Und zwar warum und inwiefern? Insofern Platon zwischen die Vielfältigkeit, die Verstreutheit und das eine einen Dualismus-Typus einführt, würde ich jetzt mal sagen, als sprechendes Wesen nur haben kann von der Praxis der Behauptungssätze. Sie können, wenn ich es Ihnen sozusagen an einem anderen Beispiel bringe, nämlich sagen, um Ihnen plausibel zu machen, warum das mit Sprache wesentlich zu tun hat, stellen Sie sich vor, Sie haben keine Sprache und wie immer das vorstellbar ist, und es und leben aber trotzdem in einer Welt, wo die Sonne aufgeht und untergeht, dann werden sie feststellen, dass im Laufe des Tages es manchmal heller ist, manchmal dunkler wird, manchmal sehen sie gar keine Sonne, manchmal ist es stockdunkel, dann geht es wieder ein bisschen heller los. Das heißt, sie haben Wahrnehmungen von unterschiedlichen Lichtzuständen im Laufe der Zeitachse. Darin, und das können sie wahrnehmen, das nehmen auch die Tiere wahr, nicht? Zweifellos. Also man kann experimentell mit Sicherheit schön nachvollziehen, dass Tiere auf Lichtdifferenzen reagieren. Aber was Tiere nicht können, ist zu sagen, das ist ein neuer Tag. Das ist ein neuer Tag, ist von ein neuer Tag hat angefangen, zum Beispiel, oder jetzt ist Nacht und nicht Tag. Das sind Behauptungssätze, die das Folgende leisten. Die legen sich drüber über eine modulierte Vielgestalt von sinnlichen Eindrücken und haben ein Einteilungssystem, das an dieser Stelle astronomisch definiert ist, und das als Einteilungssystem sie dazu fähig macht, Behauptungssätze zu formulieren, die einen Schnitt reinmachen. Jetzt fängt der neue Tag an, ist nicht ein Effekt, der einfach zum Beispiel von zwischen dunkel und hell ist. Was dunkel und hell ist, verläuft sich. Der neue Tag kann, je nachdem, ob Sommerzeit oder nicht Sommerzeit ist, ob was immer ist, kann der neue Tag mit Helligkeit und mit Dunkelheit anfangen. Das Wichtige ist, dass sie eine Segmentierung in der sinnlichen Vielfalt wahrnehmen, die sie verantworten können und wollen und müssen gegenüber ihren anderen Mitmenschen als etwas, was sie festhalten oder aber verwerfen. Hier haben Sie die Dualität, und die geht, das ist meine Pointe, das können Sie nur in der Sprache machen. Sprachausdrücke, Sätze haben diese Qualität, dass sie verbunden sein können mit diesem Ja-Nein. Falsch oder richtig. Und Lichtzustände, Lichtverteilungen, was immer Sie wollen, haben diese Eigenschaft nicht. Das heißt, die Sprache in ihrer Fähigkeit, Akzeptanz oder Verwerfung zu produzieren, ist, und zwar genau diese beiden, Sprache kann viel mehr natürlich auch, Sprache ist ein sehr, sehr reichhaltiges Instrument, aber wichtig und entscheidend ist an dieser Stelle dieses fundamentale Instrument des Ja-Nein, und dieses fundamentale Instrument ist nun natürlich das, was diese Dualismen von schön schlecht, hier, dort und so weiter erzeugt. Womit ich also sagen möchte, dass Platon in der Charakteristik dessen, was es heißt, dem Wahren nachzueifern, ein Feature reinbringt, das direkt an den Satzgebrauch anschließt, nämlich an die Qualität, dass das Wahre auftritt als eines im Gegensatz zum anderen, zum Zweiten, zum Falschen. Das Schöne im Unterschied zum Hässlichen. Das ist deswegen, das werden wir noch mehrfach sehen, das ist deswegen an dieser Stelle von zentralster Bedeutung, und sozusagen zieht sich von Platon bis in die Gegenwart mit rein, weil jemand, der sagt, er sieht das Wahre, das ist diese Sache, er ist aus nach dem Wahren, vor die Frage gestellt werden kann, okay, und wonach kann ich das messen, wonach kann ich das beurteilen, dass es um das Wahre geht, gegenüber den vielen anderen Dingen, die man auch machen könnte. Und Platon, und die Antwort in diesem Dualismus drinsteckt, ist die folgende zu sagen, es gibt den einen Check und der, es gibt diese eine Unterscheidung und diese eine Unterscheidung ist, dass wenn du einen Satz aussprichst, für den du beanspruchst, dass er wahr ist, dann hast du dich in ein Spiel eingelassen, in dem du rechnen musst damit und zulassen musst, dass jemand dir widerspricht, dass jemand sagt nein. Wenn sie Word-Rap machen, dann ist das nicht so. Sie sind für ihre Assoziationen im Word-Rap selber verantwortlich. Da kommt genau das nicht. Da haben sie diese Art von Überprüfungsmechanismus nicht. Wenn sie eine Behauptung machen, wenn sie eine Antwort auf eine Prüfungsfrage geben wollen, zum Beispiel, um es sozusagen handfest zu machen, dann setzen sie sich der möglichen Widerlegung aus. Und dieses Sich-Aussetzen der Widerlegung ist im Outline, sozusagen in der Basis, dadurch gekennzeichnet, dass jemand das verwerfen kann, was sie sagen. Und zwar genau das und gerade das umdrehen. Zu sagen, nein, falsch. Das ist eine Bewegung, die nichts mit dem direkt zu tun hat, da werde ich jetzt gleich als nächstes drauf kommen. Diese Bewegung des Ja-Behauptens, Nein-Umdrehen, hat nichts zunächst mit dem zu tun, was sie da sagen. Das, was sie sagen, hat einen Inhalt, hat eine bestimmte Gestalt, zum Beispiel eben die Gestalt, es ist 10.30 Uhr, das ist, wie man sprachanalytisch sagt, das ist sozusagen der Sinn des Satzes, die Bedeutung in einem konventionellen Sinn, das, was Sie mitteilen wollen, der Gehalt dessen, was Sie mitteilen wollen, ist, es ist 10.30 Uhr. Dieser Gehalt unterliegt einem Prüfverfahren und dieses Prüfverfahren ist abstrahiert, ist unabhängig von dem Gehalt zunächst mal. Das verlangt die Kompetenz zu wissen, was ein Prüfverfahren ist. Eine andere Kompetenz, nicht, um herauszufinden und verstehen zu können, was jemand sagt, der sagt, es ist 10.30 Uhr, brauchen Sie andere Qualitäten. Also was er sagt, wenn er sagt, es ist 10.30 Uhr, brauchen Sie Qualitäten von, Sie müssen wissen, was eine Uhr ist, was eine Uhrzeit ist, etc. Das unterscheidet sich von der anderen Kompetenz, die darin besteht, dass Sie wissen, was es heißt, eine Behauptung aufzustellen und eine Behauptung zu widerlegen. Und diese Form von Dualität, die der Platon hier mit reinbringt, ist also die Kompetenz in der Dualität und dann die Kompetenz, den einen Teil der Dualität, nämlich das Wahre, herauszuheben und zu fokussieren, ist... Oh, jetzt habe ich meine Brille ruiniert. Bitte. So wichtig ist das. Gut, dann muss ich mal ohne Brille weitermachen. Also diese Kompetenz das ist die Besonderheit der Wahrheitsorientierung. Der zweite Schritt ist jetzt der, und das muss ich Ihnen jetzt dadurch erklären, dass ich den Satz vorlese, bei dem ich vorher aufgehört habe, nämlich dass von dem Gerechten, Ungerechten, Guten und Schlechten, von allen Begriffen gilt dasselbe, dass jeder für sich eins ist. Da haben wir diese Einheit und jetzt geht's weiter. Aber dadurch, dass dieser eine Begriff infolge der Mitteilungen an Handlungen und Körpern und anderen Begriffen überall zur Erscheinung kommt, jeder viele zu sein scheint. Sie haben also jetzt einerseits den Begriff von allen Begriffen, das sind übrigens die Eidon. Ich habe Ihnen die griechische Übersetzung von dieser Passage hier vorgestellt, dass das Gute und das Schlechte, das Gerechte und das Ungerechte, das sind alles Eidon, Vorgaben, Sonderkonstruktionen, die, nennen wir es mal halt ganz einfach behelfsmäßig Begriffe. Und diese Begriffe haben jetzt eine besondere Beschaffenheit, mit denen hat es eine besondere Bewandtnis. Und diese besondere Bewandtnis besteht darin, dass diese Begriffe infolge der Mitteilungen an Handlungen und Körpern überall in Erscheinung kommen. Das heißt, es ist auf Griechisch, das ist das, was ich Ihnen mit der Farbe ausgezeichnet habe, die Koinonia. Koinonia ist der entsprechende zentrale Begriff, die Gemeinsamkeit, und das ist eine Ähnlichkeit, eine geteilte, eine Teilungskategorie ist das, und die Teilungskategorie bezieht sich jetzt auf das Verhältnis von diesen herausisolierten, dualistischen Konstruktionen, Gerechtigkeit, Nichtgerechtigkeit, Wahrheit, Ungerechtigkeit, Wahrheit, Unwahrheit und dem, was an diesen Begriffen teilhat. Das ist die platonische Betrachtungsweise. Ein anderer Begriff für Teilhabe ist metechein, also Koinonia, Gemeinsamkeit, mit Echein, mit Teilhaben, und von Teilhaben, von diesem mit Echein kommt der Fachausdruck dann Metexis, und Metexis ist ist der Terminus für die platonische Lehre der Teilhabe. Und was nimmt jetzt dann was teil? Wir haben gesehen sozusagen, es gibt den über die Ja-Nein-Satzverwendung zugänglichen zentralen Begriffe, zentralen Werte wie gut, schlecht, wahr, falsch. Und dann gibt es etwas, was daran teilnimmt. Und was ist das, was daran teilnimmt? In dem, was ich bisher expliziert habe, kann man sagen, muss man sagen, es ist der Inhalt des Satzes, der Inhalt der Aussagen, die auf diese Art und Weise behandelt werden. Ich habe vorher gesagt, es ist ein Unterschied zwischen den Fähigkeiten, die Sie brauchen, um den Sinn eines Satzes zu verstehen, und der Fähigkeit, die Sie brauchen, um zu verstehen, was es heißt, einen Satz zu behaupten und zu widerlegen. Die Teilnahme, von der Platon hier redet, ist nun die Teilnahme des Inhaltes des Satzes, des Sinns des Satzes an der Wahrheit in dem speziellen Fall. Also klassisch würden Sie dann sagen wollen, versucht sein zu sagen, würden Sie sowas sagen wie, in dem Moment, in dem es ist 10.30 Uhr wahr ist, das heißt, dem Urteil sozusagen eine richtige Basis verleiht, dass es wahr ist, in diesem Fall nimmt der Inhalt von es ist 10.30 Uhr an der Wahrheit teil. Also das sind jetzt, ich würde mal sagen, epochemachende, zentrale Bahnungen, Redeweisen, die eingeführt worden sind an der Stelle, dass man die Teilhabe von Satzinhalten an der Wahrheit ausdrücken kann. Und was heißt diese Teilhabe? Das ist aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, vielleicht jetzt deutlicher sichtbar. Das heißt, dass ich etwas, was ich mit Sätzen machen kann und was nach Regeln von Ja, Nein, Plus, Minus funktioniert und was nach diesen Regeln als Wahrheit oder Falschheit von Sätzen beschrieben werden kann. Was ist nach diesen Regeln Wahrheit oder Falschheit von Sätzen? Die Wahrheit von Sätzen ist, ich akzeptiere ich akzeptiere diesen Satz, ich setze die Wahrheit eines Satzes und ich weiß, was es heißt, einen Satz zu behaupten. Das ist die Wahrheit und diese Art von Wahrheit, diese Art von Praxis strahlt aus, wenn Sie so wollen, wirkt auf das, wozu Sie diesen Satz inhaltlich verwenden, nämlich die Behauptung. Und was Sie hiermit haben, ist die platonische Konfiguration, wie die Schaulustigkeit, die Vielfältigkeit, von der wir ausgegangen sind, sich verbindet mit der Eindeutigkeit und der Einzigartigkeit, die wir auch haben wollen, wenn wir vom Ganzen reden. Und es ist klar, worin das besteht. In den Inhalten des Satzes gibt es, in der Sätze gibt es diese Unterschiedlichkeit. Und die Schaulustigen, in meinem Beispiel die vor dem Fernsehapparat sitzenden, die durch die Statements durchseppen, kriegen diese Vielfältigkeit mit. Und diejenigen, die nach Wahrheit suchen, suchen nach der Wahrheit, die sich abbildet in diesen Verschiedenheiten. Und es ist klar, dass Sie hiermit einen sozusagen einerseits einen ontologischen Bruch von größter Bedeutung geschaffen haben, nämlich zwischen vielen verschiedenen Inhalten und einer Wahrheit, und dass Sie gleichzeitig eine Konstruktion haben, in der diese eine Wahrheit erklärt wird, wie es denn sein kann, dass diese eine Wahrheit, die immer nur eine Wahrheit, die ist immer nur eins, da ist kein Inhalt drinnen. In Ja, Nein ist kein Inhalt. Das ist eine Strategie, mit Inhalten umzugehen. Wenn Sie diese Strategie, mit Inhalten umzugehen, fokussieren und als das eigene Ziel, als das eigentliche Ziel nehmen, dann sind Sie damit dem Inhalt keinen Schritt weiter, keinen Schritt näher. Vermittlung mit Inhalt, Vermittlung ist da eben auch ein zentraler Punkt, die Vermittlung zum Inhalt ist etwas, was Sie dadurch kriegen, dass Sie diese Teilhabefunktion konstruieren, wie immer Sie das denken können oder wollen. Ich habe Ihnen, was ich Ihnen jetzt sozusagen freihand erzählt habe, hier ein bisschen ausartikuliert. Und ich gehe hier gleich weiter zum nächsten Punkt, an dem dann deutlicher wird, wie entscheidend das eingreift in die Strukturierung der Bevölkerung und in den, um das jetzt hier auch gleich zu sagen, Eliteanspruch der Philosophie. Lese ich vielleicht mal vor. Hiernach, fuhr ich fort, unterscheide ich einerseits die soeben von dir genannten Schaulustigen und Kunstliebenden und aufs Handel gerichteten und andererseits dann die, von denen die Rede ist, die allein man mit Recht Weisheitsfreunde nennt, Philosophoi. Wie meinst du das? Die Hörbegierigen und Schaulustigen, antwortete ich, haben doch wohl ihre Freude an den schönen Stimmen und Farben und Gestalten und allem, was aus dergleichen gearbeitet wird. Vom Schönen selbst aber ist ihr Sinn unfähig, das Wesen zu schauen und seiner sich zu freuen. Da ist eben jetzt die Rede davon und der entscheidender sprachlicher Mechanismus, um den Zusammenhang, den ich Ihnen dargestellt habe, in der Sprache auszudrücken, ist die Formulierung, es ist möglich, das Schöne selbst zu schauen, das Wahre selber anzustreben. Hier unten haben Sie das nochmal in Griechisch von der Formulierung. Autodekalos. Kalos ist dasselbe. Schöne Selbst. Das Wahre Selbst zu schauen. Das ist eine Erfindung, eine Sprachwendung und eine Erfindung von größter Wichtigkeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so eine Tendenz verspüre, so eine Versuchung verspüre, an dieser Stelle Griechisch mit reinzunehmen, quasi zurückzufallen, zurückzugreifen auf das Griechische, weil als Fachausdruck, Sie können sagen, das ist sozusagen der Sprachkontext, in dem dieser Fachausdruck das erste Mal geprägt worden ist, der findet sich dort im Text autotokalos autotaaleteia und man steht staunend sozusagen davor und will jetzt erklären, was man darunter verstehen kann. Und die Besonderheit dieser Konstruktion will ich mal sozusagen in zwei Hinweisen nochmal fassen. Der eine Hinweis ist sprachanalytisch, nämlich was passiert da eigentlich, wenn Platon sagt, es ist nicht nur so und ist nicht nur möglich, schöne Dinge zu sehen, also sich daran zu freuen, dass es schöne Dinge gibt, sondern man kann auch das Schöne selber sehen. Und an Stellen, die ich Ihnen hier nicht aufgeführt habe, aber die Sie beim Platon leicht finden, geht das dann weiter so, dass er sagt, schöne Dinge sind natürlich schön. Was sind schöne Dinge? Schöne Dinge sind, für die man das Prädikat schön anwendet. Und dann geht es weiter beim Platon. Und das Schöne selbst, wie würden wir das nennen? Das ist natürlich das Schönste, sagt er. Also schöne Dinge sind schön, aber Schönheit ist überhaupt das Schönste. Schönheit kann gar nicht anders als schön sein, weil Schönheit ist das Vorbild und das Leitbild des Schönen. Und wie wäre es denn möglich, dass das, was alles Schöne schön macht, nicht selber schön wäre? Das ist eine platonische Konstruktion. Ich halte die für vollständig lächerlich. Das sage ich jetzt als Sprachanalytiker. Wenn man das runternimmt auf den normalen Sprachgebrauch, dann funktioniert das irgendwie so wie der Tisch ist braun. Okay, kann ich jetzt das Prädikat braun auch von braun aussagen? Die Farbe braun ist die Farbe braun. Ich hoffe, Sie werden verneinen. Das ist auf Englisch in der Diskussion heißt das die Selbstprädikation, dass man von einem Prädikat als Prädikat, also dass man von einem Prädikat die Eigenschaft aussagen kann, die dieses Prädikat selber enthält. Das funktioniert in bestimmten sozusagen in bestimmten Zusammenhängen ist das durchaus legitim, dass Sie, vielleicht fällt Ihnen schneller was ein, ich bringe Beispiele dafür, dass man durchaus, aus der Mengentheorie, die Menge aller Mengen ist selber eine Menge. Es führt dann hin und wieder auch zu Problemen, aber Sie können sich, je nachdem, ein bisschen in welchem System Sie sich befinden, können Sie sich die Erlaubnis nehmen, zu sagen, wenn wir als Mengenkriterium die nichts anderes ansetzen als die Sammlung von Elementen zu einer Gesamtheit, dann können Sie sich auch alle diese Gesamtheiten wiederum gesammelt vorstellen und das ist dann auch wiederum eine Menge. Also eine Menge kann, Menge ist etwas, was Sie zu Elementen sagen, aber Sie können es auch, Sie können dasselbe Prädikat auch auf Mengen anwenden. Im Zusammenhang mit einem solchen Beispiel wie Braun ist es klar, dass das nicht so funktioniert, dass sie dieses Prädikat nicht nochmal sozusagen nicht nochmal an sich selber anwenden können. Das ist aber für den Platon ein entscheidender Schritt in der Konstruktion der Homogenität zwischen diesem Höchsten, der Wahrheit, dem Guten und den vielen Dingen, denn das, worauf er hinaus will, ist, dass er sagen will, es gibt diese Spitze, die Schönheit des Schönen, und diejenigen, die, weil sie kompetent sind, schön und unschön zu beurteilen, diese Schönheit kennen, und diese Schönheit gilt dann als Kriterium dessen, leiten und regulieren und determinieren zu können, was die Schönheit in den einzelnen Bereichen ist. Das ist sozusagen die Behauptung der Selbstprädikation, die hier drinnen steht. Und die nun, und das ist der zweite Punkt, den ich sagen will, diese sprachliche Behauptung, die nun verwendet wird, um zwei Typen von Menschen zu unterscheiden, die zwei verschiedene Arten von Fähigkeit haben. Die einen sehen schöne Dinge, können sozusagen Dinge sehen und können in etwa sagen, okay, das ist schön. Und die anderen sehen die Schönheit, weil die Schönheit kann auch schön sein, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Und was sind jetzt diese Bedingungen? Die Bedingungen sind, dass man einsieht, dass man eine Einsicht hat in das Schöne, und das ist offensichtlich eine andere Form von Schauen. Sie können das Schöne als das Prinzip dessen, was ihnen möglich macht, bestimmte schöne Dinge zu qualifizieren, können sie nicht so sehen, wie die verschiedenen Dinge, die sie qualifizieren. Das können sie nicht. In dem Moment, in dem sie sagen, aber die Liebhaberinnen der Schönheit und der Weisheit sind charakterisiert dadurch, dass sie einen Zugang zu diesem Prinzip, zu diesem Schönen haben, statten sie diese Personen mit einer ganz besonderen Sichtweise aus, mit einem Sehvermögen der anderen Art, wenn sie so wollen, und dieses inspirierte, intuitive, einsichtige, philosophische Sehvermögen ist das, worauf es dem Platon an dieser Stelle dann doch wohl ankommt und worauf das hinausgeht. Ich glaube, was ich Ihnen an der Stelle sagen wollte, ist zunächst mal im Outline gesagt. Vielleicht wollen Sie was bemerken dazu. Scheint Ihnen alles so locker und selbstverständlich? Das kann ich fast nicht glauben. Dann gehe ich im Konzept den nächsten Schritt weiter und weise darauf hin, dass sich mit dem, was ich Ihnen da gesagt habe, natürlich eine dramatische Trennung und Einteilung der Welt ergibt. Für Platon insbesondere, wenn Sie sich das am Anfang angesprochene vor Augen führen, nämlich dass es darum geht, Philosophinnen als Herrscherinnen einzusetzen. Sie haben eine Gruppe von Menschen, die in der Lage sind, diese Ideale zu verfolgen und die in der Lage sind, zu differenzieren, das kommt in weiterer Folge dann rein, zu differenzieren zwischen nur einzelnen schönen Dingen und dem Schönen.
Wenn Sie so etwas eingeführt haben, dann haben Sie natürlich auf der einen Seite, ich erinnere Sie an die Eingangsbemerkungen zu Pierre Hadot, dann haben Sie definiert eine Form von Lebensaufgabe, nämlich sollten Sie nicht geboren sein mit einem direkten Einblick in das Schöne und das Wahre und das Gute, sollten Sie der Auffassung sein, dass das Schöne, Wahre und Gute nicht für alle umsonst vorhanden ist, wenn ich das nochmal hier erst verwerten darf, Bildung für alle und zwar umsonst. Also wenn das nicht Bildung, sondern wenn Einsicht in das Richtige, Einsicht in das Gute, umsonst für alle, wenn Sie der Auffassung sind, dass das nicht jedem Kind in der Wiege als ursprüngliche menschliche Fähigkeit war, sozusagen niedergelegt wird, dass alle Menschen aufwachen als mit in der Einsicht des wahren Guten und Schönen. Sollten Sie dieser Auffassung sein, dann stellt sich für Sie die Frage, wenn es das aber doch gibt, wenn es das wahre Gute und Schöne denn doch gibt und die Bedingungen, unter denen es das gibt, habe ich Ihnen vorgeführt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir dorthin? Kann man das lernen? Unter welchen Umständen kann man das lernen? Ist das nur für Leute zugänglich, die eine bestimmte Erbschaft gemacht haben, die bestimmte Fähigkeiten haben? Oder ist es zugänglich für mehrere oder aber sogar alle?
Aber führt Plato sowas ein wie ein Leistungsbegriff? Oder es wird gar nicht thematisiert bei Plato, oder?
Jein. Platon hat einen sehr ausgeprägten Leistungsbegriff. Gerade in der Politeia, aus der das ja genommen ist, hat er die folgende Vorstellung. Er hat quasi eine doppelte Vorstellung. Einerseits hat er die Vorstellung, dass Menschen mit bestimmten Fähigkeiten auf die Welt kommen und diese Fähigkeiten sollen sie möglichst gut ausnützen. Die sind aber begrenzt. Es gibt Leute, die können gut rechnen, es gibt Leute, die können gut schwimmen, können gut Häuser bauen und die sollen das gut machen und die Kontrolle unter diesem Leistungsbegriff ist sozusagen die jeweilige Peer Group, die jeweilige einzelne Peer Group, ein Gut, also Leistung wäre in diesem Fall gut Schuhe machen können und wer beurteilt die Fähigkeit, gut Schuhe machen zu können, also im Prinzip natürlich die Öffentlichkeit, aber dann auch die Meisterin oder der Meister, die dich darin unterweist, das wäre ein auf die mitgebrachten Fähigkeiten jeweils bezogener Leistungsbegriff, den kann man sozusagen auch verfehlen, aber das ist vergleichsweise regional. Und dann gibt es eine prinzipiellere Betrachtungsweise. Die prinzipiellere Betrachtungsweise, und ich nehme fast an, dass die Frage jetzt eher dorthin gegangen ist, ist die, wenn man diese regionalen Kapazitäten betrachtet als Beiträge zum Gemeinschaftsleben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, dann stellt sich die Frage, welche Leistungen sollen wir von einzelnen Leuten verlangen? Was sind die Leistungen, die wir aus staatsbürgerlicher Sicht verlangen, einklagen sollen? Da kommt der Platon, da ist der Platon in der Schiene, dass er sagt, offensichtlich gibt es
Fähigkeiten, die nicht nur die Schusterinnen und die Architektinnen interessieren, sondern die alle Leute interessieren. Und diese Fähigkeiten, das sind eben solche Fähigkeiten wie Kompetenz, Anstreben von Kompetenz ganz allgemein, also nicht Kompetenz im Hausbauen, sondern, sozusagen Fähigkeiten ganz allgemein, Kompetenzen zu haben. Und da sagt der Platon jetzt Folgendes. Einerseits, es ist schon ganz in Ordnung, wenn du dich einpasst in das Staatswesen entsprechend deiner Fähigkeiten. Da will ich von dir nicht mehr verlangen. Insofern hat er keinen Leistungsbegriff, keinen solchen ausgebauten, darüber hinaus Leistungsbegriff. Ganz im Gegenteil, er sagt, Schuster, bleib bei deiner Leistung. Das ist das eine Prinzip, das er sagt. Zweitens aber sagt er, damit der ganze Staat gerecht und richtig funktioniert, braucht man durchaus auch einen Blick auf fachübergreifende, professionsübergreifende Leistungen, wie zum Beispiel die Leistung, richtig leben zu wollen. Die Leistung, die richtigen politischen Entscheidungen treffen zu können. Das ist der Punkt, wo die Leistung, den richtigen Ort für sich selber zu finden in der Gemeinschaft. Und da hat der Platon einen ausgesprochen ausgetüftelten Leistungsbegriff, weil wenn man sich anschaut, was er in der Politeia sich alles einfallen lässt zur Kontrolle der Erziehung und der Erziehungserfolge von Wächtern und Wächterinnen, das sind in dem Fall wirklich auch Wächterinnen, dann werden die auf das Höchste geprüft. Das heißt, die müssen ziemlich strikte Erfordernisse erfüllen, damit sie sozusagen ihre Wächterinnenposition ausfüllen. Und in diesem Fall ist es auch so, dass man abhängig von Leistungen entweder rausfallen kann aus einem gewissen politischen Geschäft oder aber aufsteigen kann. Also es gibt an dieser Stelle gibt es die bürgerlichen Leistungen, gibt es wohl. Das war so ein bisschen umwegig formuliert, wenn Sie es plakativ an dem berühmten Beispiel des Höhlengleichnisses haben wollen, können Sie das beides gut sehen. Wir kommen aufs Höhlengleichnis in weiterer Folge dann noch zu sprechen. Wenn Sie das so haben wollen, dann können Sie so sehen, dass man sagt, auf der einen Seite, für die Leute, die gefesselt sind in der Höhle und die dort unten sitzen, gibt es keinen Leistungsbegriff. Die sehen das immer, was sie sehen. Aber in dem Moment, in dem sie freigesetzt werden, in dem es diesen Dreh gibt zum Licht, sie können sich leicht ausdenken, dass das, was ich Ihnen hier ohne Höhlengleichnis mit der Wendung zum Wahren expliziert habe, dass das nichts anderes ist, als das, was im Höhlengleichnis dadurch symbolisiert wird, dass es Menschen gibt, die nicht kleben bleiben an den einzelnen Events, sondern die fragen nach dem, was steckt eigentlich dahinter, was kommt, woher kommt das. In dem Moment, in dem dieser Dreh vollzogen ist, gibt es sehr wohl eine Verantwortung, gibt es einen Anspruch, den der Platon formuliert und ein Anspruch, dem man gerecht werden kann oder nicht gerecht werden kann. Ist das halbwegs? Gut. Was sozusagen damit jetzt relativ deutlich wird, ist, dass wir durch diese grundlegenden Einführungen der Philosophie in eine Situation gebracht werden, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, nicht? In der Bildung möglich ist, notwendig ist sogar, sind die Rahmenbedingungen für Bildung. Im platonischen Sinn, Paideia heißt das, im Höhlengleich ist der Weg von den Schaulustigen zu dem einen zu kommen, das ist der Bildungsgang. Und was ich am Anfang gesagt habe über Bildung für alle und zwar umsonst, wird jetzt auch deutlicher. Einerseits ist in der platonischen Konstruktion, so wie ich es Ihnen dargestellt habe, dass tatsächlich etwas, was für alle möglich ist. Das ist aufgebaut auf der menschlichen Triebstruktur und auf bestimmten Suggestionen und Konstruktionen von Sprache und Zielerfüllung. Diese Konstruktionen gelten für die Schwimmerinnen genauso wie für die Bäuerinnen. Alle Menschen können mit Sätzen so umgehen, wie ich gesagt habe. Das ist nicht in einer Weise ein Privileg. Also Philosophinnen können alle werden, im Prinzip abgesehen, sozusagen im Prinzip und zwar deswegen, weil die Mechanismen, die ich beschrieben habe, der Abstraktion, der Zuwendung zu dem Wahren, sich sozusagen das Organisieren der eigenen Wahrnehmungen und Behauptungen nach den Prinzipien des platonischen Ja, Nein, Eines und Viele, das ist für alle zugänglich und das ist auch der Aufruf, der von Platon an alle ergeht. Dass das aber nicht umsonst ist, in diesem anderen Sinn, dass man hier einen Umstellungsprozess, einen Wechsel im Leben notwendig hat, der diesen Switch bewirkt und dass dieser Switch eine Investition ist, dass dieser Switch nichts ist, was einfach kommt dadurch, dass man in einem Hörsaal sitzt, um sowas zu sagen, das ist an dieser Stelle auch deutlich. Und von daher geht es also durch die Jahrhunderte durch bis zur Festrede der Bildungsministerin, dass man eine Aufgabe definiert, die über das hinausgeht, was im Schaulustigen festgehalten worden ist und die eine Orientierung an der Einheit, an der Nachvollziehbarkeit hat, eben wie besprochen, und die vor allem, das ist sozusagen sehr, sehr wichtig und das lag hinter dem, wo ich gesagt habe, es geht für Bäuerinnen und für Schwimmerinnen im Prinzip genauso, die nicht beeinflusst ist durch irgendwelche Finanzfaktoren. Also da ist im Hintergrund das platonische, sokratische Oppositionsverhältnis zu den Sophisten. Hier kommt eben nicht mehr rein. Ich habe Ihnen das vergangenes Semester und Anfang dieses Semesters auch nochmal in Erinnerung gerufen. Eine Antwort auf die Frage, wie kriege ich es hin, dass ich die Wahrheit sehe und spreche, ist natürlich, ich nehme mir einen Hauslehrer. Und das ist die Antwort der Sophisten gewesen. Der Hauslehrer ist hier nicht vorhanden, sondern das ist etwas, was für alle, was tatsächlich sozusagen für alle als Möglichkeit offen steht. Sie sind sozusagen losgelöst von Finanzüberlegungen, was aber nicht heißt, dass sie losgelöst sind von einer ganz gehörigen Aufgabe, nämlich von der Aufgabe zu verstehen, was ich Ihnen da gesagt habe, mit den vielen Wahrheiten und der Wahrheit, was immer das sein soll. Das ist ja auch nicht so ohne. Und wenn Sie das verstehen, daraus eine Attitüde zu machen, daraus ein Leben zu machen, mit dem Sie reüssieren, das ist ja keine geringe Aufgabe und die kostet auch, allerdings nicht unbedingt Geld. Danke.